Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zum Artikel über Teletherapie in der Ergotherapie in der Ausgabe 11/12/25.
Super, ich musste gerade ein bisschen lachen, Sabrina, weil du so rübergelinst hast, um deinen Satz abzulesen, den du, glaube ich, schon jetzt das 82. Mal, glaube ich, ins Mikro gesagt hast. Aber ist okay.
Als würdest du nicht auch abgucken. Ich habe auch ganz genau gesehen, dass du nicht in die Zoom-Kamera geguckt hast, sondern auch noch abgelesen hast, weil ich dir diesen Satz jedes Mal auch wieder hinpinne in
Das stimmt.
unseren
Das stimmt.
Aufnahmezettel. Ja, ich habe ein ganz neues Setup hier, deswegen siehst du jetzt auch, wenn ich hier rüber gucke, weil ich
Hast
jetzt
du zwei
mehrere
Monitore oder
Bildschirme
was?
habe. Ja,
Oh,
ich habe jetzt zwei
okay.
Monitore, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ich habe ein Walking Pad.
Was man nicht alles mit Podcasts verdient. Nee, war ein Scherz.
Ja, um mal diesen Mythos aufzuklären, ich bin tatsächlich jetzt schon öfters angesprochen worden, ob wir denn nur noch Podcasts machen,
Ja,
wo ich sage,
hauptberuflich.
nein, da verdienen wir nichts dran. Aber schön, dass es so rüberkommt.
Tatsächlich, zumindest hat es für ein zweites einen Monitor gereicht und einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Gut, vielleicht aus einem anderen Zweck, aber ja, genau. Aber bevor wir jetzt hier unsere Podcast-Geheimnisse ausplaudern und wie viele Millionen wir doch damit scheffeln oder eben eher nicht, wollen wir natürlich unsere Gäste nicht vorenthalten. Wir haben nämlich heute Lea Barut und Ilja Michaelis bei uns. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Bevor wir jetzt ins Gespräch starten, unter anderem über Teletherapie und Ergotherapie, ist es natürlich für alle einmal interessant, wer ihr seid, was ihr gemacht habt, wo ihr herkommt. Deswegen schießt los, stellt euch doch bitte einmal gerne vor.
Willst du anfangen, Lea, oder?
Ja, meinetwegen, dann fange ich einfach mal an. Genau, ich bin Lea Barut und ich komme so aus der Gegend Mainz-Wiesbaden und bin auch dort in der Fresenius-Hochschule in Itstein ausgebildet worden, habe da auch mein Studium zum Bachelor gemacht und bin dann eigentlich auch in Hessen so ein bisschen hängen geblieben, so auf der nicht so schönen Rheinseite. Darf man, glaube ich, gar nicht so sagen laut. Aber ja, nein, also wir haben uns in Wiesbaden so gesehen niedergelassen und haben da auch in der Medien sehr lange gearbeitet. Also ich war da in der Reha-Klinik in Medien tätig, in der orthopädisch-neurologischen Bereich, aber auch ein bisschen psychosomatisch und rheumatologisch. Und habe da auch meinen Fachbereich so gesehen im Amputationsbereich sehr stark gestärkt und auch schon erste Erfahrungen im handtherapeutischen Bereich getätigt. Bin dann nach ein paar Jahren in den Handbereich ein bisschen mehr hängen geblieben, bin in Praxis gegangen und habe da auch mit verschiedensten Krankheitsbildern gearbeitet. Und während meines Bachelorstudiengangs habe ich durch die Nachsorge-App von Routine Health den Ilja kennengelernt. Und irgendwie sind wir wieder zusammengekommen und haben
Stimmt.
dann immer einen größeren Austausch gehabt. Und irgendwann hatte ich dann so nebenberuflich als ergotherapeutische Beraterin im digitalen Bereich dann gearbeitet. Ja, und dann kam eigentlich Corona. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben so nach Corona, wo es so ein bisschen zum Ende ging, unsere Tele-Ergotherapie-Praxis gegründet. Ich glaube, da kann der Ilja jetzt noch mehr
Genau,
dazu
ja.
erzählen.
Ja, meine, ist ja schon fast zusammen, alles perfekt. Der Teil davor, den kann ich natürlich noch kurz erzählen. Und vielleicht ganz vorab, ich selber bin gar kein Ergotherapeut. Ich bin vom Hintergrund eigentlich also ein Jurist und Gesundheitsökonom. Und wir hatten die Routine Health schon viel früher gegründet. Und zwar aus einem Forschungsprojekt heraus, in dem wir genau diese besagte Reha-App damals entwickelt hatten. Da ging es darum, dass man die Spiegeltherapie ein bisschen mobiler macht. Und da kam gerade das iPad auf dem Markt, dass man die quasi aufs iPad bringt und mit der Kamera das Bein spiegeln kann und so weiter. Und das kam dann auch im Rahmen der BG-Reha-Nachsorge, konnte die verordnet werden für Amputationspatienten und auch ein bisschen für, also dann ein bisschen später auch für CRPS-Patienten wurde die eingesetzt. Und das war allerdings sehr spezifisch und speziell. Also das war nur geeignet für Patienten, die sich wirklich schon, also die oft sehr lange schon davon betroffen waren, die schon viel ausprobiert hatten und die dann quasi so die Spiegeltherapie auch weitestgehend selbstständig machen konnten, weil wir hatten ja gar nichts drumherum, es war ja nur eine App. Und so kam dann eins zum anderen, dann kam auch tatsächlich, dann kam tatsächlich Corona. Und da haben wir dann auch überlegt und viel im Austausch mit den BG-Kliniken. Wir sind in Düsseldorf, das heißt, bei uns sind die nächsten ist Duisburg und Bochum natürlich. Da kam dann noch ein anderes Thema plötzlich auf, und zwar, dass viele der Patienten, die die Klinik, die stationäre Reha verlassen, und vor allem, wenn sie dann in ländliche Regionen gehen, also bei uns wäre das, weiß nicht, die Eifel oder Sauerland, jetzt hier ganz konkret, da gibt es einfach wenig Therapeuten und wenige, die spezialisiert sind, die sich mit Amputation oder CRPS auskennen. Und so kam dann die Idee auf, auch, also einmal hatte Corona und Tele natürlich so ein bisschen den Weg bereitet, dass sowas plötzlich denkbar war. Aber gepaart damit kam halt die Idee auf, dass man sagt, naja, wie können wir es denn schaffen, dass wir die Therapie doch zu diesen Patienten bringen, die dort leben, und zwar die etwas spezialisierte, ne? Also dass wir halt, wie kann man einen spezialisierten Therapeuten mit einem Patienten zusammenbringen, der an einer sehr komplexen Sache arbeitet. Und das war die Idee der Teletherapie, und die haben wir dann zusammen mit der Lea aufgebaut. Und ja, und so sind wir heute. Also das ist heute, machen wir Teletherapie. Das ist auch der größte Teil. Wir haben immer noch so einen kleinen Teil, wo wir weiter so digitale Tools entwickeln und hauptsächlich im Rahmen von Forschungsprojekten. Also es sind dann so Kooperationsprojekte zwischen uns und Universitäten und anderen Unternehmen, wo es dann zum Beispiel um, gerade haben wir eins abgeschlossen, wo es um virtuelle Spiegeltherapie ging mit einer 3D-Brille, solche Themen. Also das machen wir nach wie vor, ja.
Ja, super. Vielen Dank für euren Einstieg. Jetzt kommen wir mal thematisch ein bisschen in die Tiefe. Jeder spricht ja zurzeit von Teletherapie. Ist ja in aller Munde, was ja auch gut ist. Jetzt wollen wir von euch mal genau wissen, was versteht man darunter? Und auch gerade das Thema Handtherapie im Verbund damit, warum das ja ein spannendes Feld ist, wenn man das beides zusammenbringt.
Ja, was versteht man unter Teleergotherapie? Eigentlich das, was man sich meistens eigentlich gut vorstellen kann. Man sitzt vor einem Bildschirm mit einer externen Kamera und hat dann über eine Videoplattform, wir benutzen da auch eine KBV-zertifizierte Videoplattform, das ist auch entsprechend GKV-gerecht ist und auch anerkannt ist und halt auch für den Patienten datenschutztechnisch auch sicher abläuft. Vereinbart einen Termin mit dem Patienten und schon legt man an dem Datum dann los. Der Patient kriegt einen Videolink zugesendet und mehr ist es eigentlich nicht. Also, so wie wir uns heute getroffen haben, so trifft man sich dann auch mit dem Patienten. Dasselbe dann vom Prinzip eigentlich auch mit den Handpatienten, also die wir betreuen. Das kommt immer darauf an, wie akut der Fall ist, ob es jetzt noch eine Woche her ist. Das wurde dann zum Beispiel auch in der Zeitschrift beschrieben, dieser Fall. Da hatten wir schon nach einer Woche den Patienten aufgenommen, weil halt einfach Weihnachten war, kein Therapeut war irgendwie noch da gewesen und musste natürlich sofort behandelt werden, wie die Ärzte sich das immer sehr gerne wünschen. Und da wurden wir dann entsprechend als erstmal Übergangslösung, später dann auch als Ergänzung weiterhin eingesetzt. Und konnten dann entsprechend den Patienten auch betreuen.
Ja, vielen Dank. Also ich kann ja schon auch sagen, dass ihr sehr viele Therapien über Teletherapie macht. Und ganz platt einmal formuliert, welche Chancen und Vorteile bietet denn Teletherapie auch für Ergotherapeutinnen und Patientinnen ganz generell und vielleicht auch gerade im Bereich der Handtherapie aus eurer Sicht?
Wir müssen schwierig jetzt zu gucken, wer spricht und wer nicht spricht. Aber dann würde ich einfach mal anfangen. Der Elia kann ja ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen sollte.
Ja, ich kann
Ja,
als
Vorteil.
Therapeut inhaltlich wenig sagen, aber so
Ja.
im größeren Zusammenhang habe ich schon, da fällt mir auch gerade was ein. Ja.
Ja, dann kannst du es ja gleich noch ergänzen. Ich
Ja.
fange einfach mal an. Ja, die Vorteile. Wie ich ja gerade eben schon gesagt hatte, man kann Teletherapie einfach zur Ergänzung, wenn der Patient nicht in der Lage ist, irgendwie in die Praxis zu kommen oder es da verschiedene andere Situationen gibt, die es unmöglich macht. Wir hatten zum Beispiel eine Mutter, die es sehr, sehr schwer hatte, es in den Alltag mit einzubinden, die natürlich dann die Chance gesehen hatte, kurz bevor die Kinder nach Hause gekommen sind, die Teleergotherapie stattfinden zu lassen. Es gibt verschiedene Situationen, wo man es auch in den Beruf sehr schwer eingliedern kann. Das sind jetzt so meistens so Vorteile, wo wir halt sehen, dass der Patient dann schnellstmöglich auch wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückkehrt und die Chance bekommt, dann unabhängig seiner Arbeit auch an der Teletherapie zum Beispiel, also der Allgemeintherapie halt teilzunehmen. Besonders dann auch bei ja, Handpatienten. Hier hatten wir auch verschiedene Patienten, die zum Beispiel auch vom Bau kommen. Ne? Das sind ja so klassische Unfälle, die dann passieren leider auf dem Bau, wo dann halt dann doch mal irgendwie ja, Trümmerbrüche oder irgendwelche anderen Situationen auftreten, wo man halt dann auch entsprechend meistens einen Patienten hat, der auch hart gesottet ist und schnell wieder zurückkehren möchte. Ob jetzt der Drang vom Arbeitgeber kommt oder der Wunsch, eher gesagt, oder halt auch der Arbeitnehmer selber wieder aktiv werden möchte, aber halt dann zum Beispiel viel auf Montage unterwegs ist und keine Ahnung hat, wie das funktionieren kann.
Ja gut, wir haben natürlich das Thema, ne, dass wir eine Spezialisierung wohin tragen können, wo es vielleicht sonst niemanden gibt. Das ist noch ein Punkt. Mehrsprachigkeit ist natürlich auch ein Thema. Es ist einfacher, mehrsprachig Patienten zu erreichen. Das ist noch ein großer Punkt, ja.
Okay. Bestimmt habt ihr aber auch ein Fallbeispiel für uns. Lea, du hattest es schon so ein bisschen angedeutet mit dem einen Fall über Weihnachten, aber vielleicht hast du ja noch ein weiteres Fallbeispiel für uns, damit wir uns alle mal ein Bild machen können von so einer Therapie im Bereich der Handtherapie. Und das ergänze ich jetzt so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche vielleicht sagen, oh, ich habe so Angst, dass mir da nichts einfällt, was ich machen kann irgendwie mit dem Patienten. Und dann sitze ich da und das ist ja auch für mich eine neue Therapiesituation. Vielleicht kannst du da einfach mal anhand des Fallbeispiels ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, natürlich. Also so das beste Handbeispiel, was ich ja gerade eben auch schon ein bisschen erwähnt habe, abgesehen von den Weihnachtsfallpatienten, ist halt auch unter anderem die Mutter, die wir betreut hatten, die durch einen Fahrradunfall, als sie zur Arbeit unterwegs war, eine Radiusfraktur, so ein Klassiker, ja, davongetragen hat leider. Wo auch so ein kleiner indirekter Verdacht eines CRPS-Auftretens ja, angedeutet wurde. Glücklicherweise hat sich das aber nicht bewiesen. Das war natürlich dann auch eine Freude für uns. Wir konnten die Patientin sehr gut betreuen. Ja, ich kann nur sagen, bezüglich jetzt der Konzepte oder Ideen, was man mit den Patienten machen muss oder sollte, muss man einfach spontan sein, für alles offen sein. Eigentlich unterscheidet sich es nicht so viel von der Therapie vor Ort. Kann vielleicht sein, weil ich aus der Reha komme, diejenigen, die halt viel Gruppentherapie oder Anleitungen oder also Therapie in der Anleitung gemacht hatten, kennen das eigentlich. Da fasse ich ja auch nicht unbedingt jeden Patienten in der Gruppe an, korrigiere, sondern mache das eigentlich mehr mündlich. Und genauso läuft das ab. Wir sitzen vor dem Bildschirm, wir machen mit den Patienten die Übungen, ob jetzt mit Therapieknete oder halt auch manchmal, wenn es jetzt untere Extremität betroffen ist, dass wir auch die Matte ausrollen und auf dem Boden irgendwas zeigen. Also wir sind mit dem Patienten wirklich dabei, tun die Übungen durchführen, lassen uns da entsprechend alles Kreative einfallen, haben da auch hier unsere Materialien, haben da auch so ein Klassiker, eine Wäscheklammer, wo wir dann auch so ein bisschen den Oppositionsgriff stärken. Also das sind alles so Möglichkeiten, die einem natürlich jetzt in der klassischen Therapie vor Ort einfallen, aber auch hier bei uns Einsatz finden und dementsprechend den Patienten unterstützen. Und das hatten wir halt bei der Patientin genauso. Die Patientin ist, wie gesagt, eine Mutter gewesen von zwei Kindern, die auch alle beide noch relativ jung waren, somit eigentlich auch viel Betreuung noch benötigten. Und die Mutter einfach nicht wusste, okay, wie soll ich das in den Alltag einbinden? Das eine Kind kommt schon um 12 Uhr nach Hause, das andere dann ein, zwei Stunden später. Der Vater ist arbeitend gewesen, heißt, sie hatte eigentlich nur den Vormittag Zeit, alles Weitere mit der Physiotherapie und anderen Therapien noch in den Griff zu bekommen. Man weiß ja auch, EAP dauert ja auch immer entsprechend lange. Wo soll ich dann da noch die Ergotherapie und meine Kinder unterbringen? Und sie hatte uns dann halt entsprechend gefunden und auch ja, ganz schnell dann kam das zum Einsatz, auch mit Absprache der BG. Und so konnten wir auch relativ zügig anfangen und haben sie auch ungefähr nach einem halben Jahr zufrieden entlassen können. Der größte Wunsch war, den Ring wieder anziehen zu können, den Verlobungsring, den Hochzeitsring. Und das war natürlich dann auch noch ein schönes Erlebnis, als er dann wieder immer wieder gezeigt hat, welche Bewegungsmuster sie wieder machen kann, was für Möglichkeiten sie hat. Und das schönste Ziel, der Ring war wieder an.
Ja, sehr schön. Ich habe selber noch nie mit Teletherapie gearbeitet, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das auch dann genutzt werden kann, auch live zu schauen, wie gewisse Betätigungen dann zu Hause, gerade in dem Kontext, wo es alltäglich umgesetzt werden sollte, funktionieren oder eben nicht funktionieren. Also das kann ich mir zumindest vorstellen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getan, in der Teletherapie, zwar schon mit Videoaufnahmen, aber eben nicht live. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch Hürden oder Bedenken in der praktischen Umsetzung. Sowohl für Therapeuten, auch für Klienten. Wo seht ihr da Hürden oder auch Bedenken? Gibt es da welche?
Eigentlich nur über die Hürden, die Ärzte tatsächlich früher gesehen haben. Das ist uns immer aufgefallen. Wir sind immer bei der Unfallmedizinischen Tagung und das hat sich so seit einem Dreivierteljahr plötzlich gedreht. Am Anfang hieß es immer, oh, ist das überhaupt so gut? Kann das so gut sein? Naja, ist ja besser, eher so Richtung, ist ja besser als nichts, ne? Wenn überhaupt. Und seit einem Dreivierteljahr, wir waren jetzt auf den letzten zwei unfallmedizinischen Tagungen, hat sich's komplett gedreht. Also das muss irgendwas passiert sein. Oder steht da Tropfen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam überhaupt keine Rückfrage mehr, auch nicht mehr von den Reha-Beratern, sondern ja, ach, das ist ja super. Aber ich glaube, was immer durchschwingt, ist der Therapeutenmangel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil das eher jetzt so, das ist, ah, das ist super. Also was wir oft hören zwischenzeitlich ist, meine Patienten finden niemanden mehr. Also das fällt mir jetzt gerade ein, aber das ist jetzt nur, das ist ja mehr so
Ja,
die Seite, ne, die ärztliche.
genau. Die Seite jetzt bezüglich der, also Therapeuten ist eigentlich die einzige Hürde, die technischen Aufwand, sage ich jetzt mal, den man betreiben muss. Und natürlich auch einen Raum schaffen, wo halt ja, entsprechend Ruhe und auch alles Mögliche an Materialien vorhanden ist. Aber da muss ich ja auch sagen, normalerweise hat man in der Praxis immer einen Raum, ob ich jetzt den Patienten im Raum habe oder nicht, ist ja gut wie geduckt. Wir haben dann so gesehen ein Setting, was man dann schaffen kann. Bezüglich Patienten, ich glaube, man denkt manchmal, es gibt mehr Hürden, als es eigentlich Möglichkeiten gibt. Das unterschätzt man. Also zum Beispiel unser Klientelalter, unser jüngster Patient oder Patienten, die wir behandelt haben, waren meistens so 10 Jahre alt. Und die ältesten Patienten in der Teletherapie waren so gerade Anfang Rentenalter 64 um den Dreh. Wir haben auch mal einen Patienten betreut gehabt, das ist noch aus dem alten System, wo wir die App hatten, der war 80. Also der konnte auch mit der App wunderbar umgehen. Ich glaube, man muss halt immer so ein bisschen gucken und die Leute nicht unterschätzen. Also die Patienten darf man wirklich nicht unterschätzen. Wir hatten mal ein bestes Beispiel, da ist meine Kollegin immer sehr stolz und wir freuen uns immer, ein älterer Herr türkischer Abstammung, wo dann die Tochter am Anfang dabei war und schon so ein bisschen Bedenken hatte, klappt das überhaupt? Auch die BG hatte da so ein bisschen Bedenken, oh, funktioniert das denn wirklich, weil er so ein bisschen älteres Kaliber ist und mit Technik eigentlich nie was zu tun hatte. Er wusste noch nicht mal, wie man den Anknopf betätigt beim Computer. Und meine Kollegin hat innerhalb von 3 Einheiten es geschafft, den Patienten so weit hinzubekommen, dass er voller Freude, voller Stolz, immer wieder sehr gerne und pünktlich an dieser Therapieeinheit teilgenommen hat. Weil ich sag mal, das ist auch so ein kleiner Tipp am Rande: Macht das so einfach wie möglich. Es gibt verschiedenste Videoplattformen, wir haben einige ausprobiert. Und wir haben einfach ein System für uns gefunden, wo wir sagen können, es gibt nicht zu viele Hürden, nicht zu viele Sachen zum Ankreuzen, keine Anmeldung, kein gar nichts, wo der Patient dann so ja, ins Zögern oder Staucheln kommen könnte. Das ist halt so wirklich so, ich sag mal, eins der Sachen, wo auch der Therapeut sich gut vorbereiten sollte. Wir haben auch viel ausprobiert, viel experimentiert, wie so die Abläufe sind, haben viele Testdurchläufe auch mit Familien oder Angehörigen gemacht, bis wir wirklich gesagt haben, okay, das ist easy. Und da waren wir halt wirklich bei diesen Patienten sehr stolz, er auch das von überall machen konnte. Auch aus der Türkei hat er das mal eine Zeit lang gemacht, als er dann 4 Wochen im Urlaub war und so weiter und so fort. Also das sind so Beispiele, die haben wir wirklich vermehrt. Da freuen wir uns auch immer wieder, dass wir viele Patienten unterschiedlichen Alters, unterschiedlichster Herkunft mitnehmen können, ob jetzt mit der Sprache, was dann auch manchmal ein bisschen einfacher ist, oder auch in anderen Situationen sie ja stolzer machen, weil sie mit der Technik mal wieder umgehen können, wo sie vorher immer nur ein bisschen gezögert hatten und jetzt auf einmal sogar mit dem Therapeuten zusammen Therapie machen.
Ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wir hatten letztens im Unternehmen bei mir die nicht Diskussion, sondern wir haben auch eine App bei uns im Unternehmen, nicht für Teletherapie, sondern dafür da, um einen gewissen Tagebuch zu führen, was man eben dann zusammen durchgehen kann oder eben auch mit Übungsvideos, die eingestellt werden können, gerade von den Physiotherapeuten gern genutzt. Und da hatten wir eben so eine ähnliche Diskussion, dass man in Schubladen manchmal denkt und sich dann vorstellt, da kommt ein älterer Herr oder eine ältere Dame, ja, die können damit ja gar nicht umgehen, ich spreche das Thema jetzt mal lieber gar nicht an. Ne? Oder jemand hat eine sprachliche Barriere oder so. Ne? Und das finde ich nochmal einen guten Punkt, den du gerade angebracht hast, dass man nicht automatisch davon ausgehen sollte, dass derjenige keine Medienkompetenz hat. Ne? Und dann vielleicht auch die Rolle der Ergotherapie zu überlegen, vielleicht schaffen wir auch Medienkompetenz in dem Fall. Okay, wir würden eine Frage weitergehen. Jetzt haben wir ja über Hürden und Bedenken gesprochen. Und wenn ich jetzt sage, okay, keine Hürden da, funktioniert alles super, möchte ich unbedingt gerne mal umsetzen in der Praxis. Welche technischen Voraussetzungen sind jetzt nötig, um Teletherapie auch durchzuführen und gerade vielleicht auch eine Handtherapie durchzuführen? Und welche Rahmenbedingungen sollte man beachten? Eine Rahmenbedingung wäre mir vielleicht wichtig, dass die nochmal formuliert wird. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich da was vorweg, weil ich immer wieder im Internet auch lese, dass Kolleginnen und Kollegen die Annahme haben, dass man Teletherapie überall machen kann, außerhalb vom Praxissetting. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz drauf eingehen.
Ja, also ich könnte sonst noch, mir fällt gerade was ein. Also wir haben ja zu 90% BG-Patienten. Und im BG-Kontext ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Also auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind anders als bei der GKV. Das müsste man, also ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal genau informieren. Weil da gibt es bestimmte Einschränkungen. Ne? Der Erstkontakt darf nur in Persona, glaube ich, in der GKV stattfinden. Und dann darf man auch maximal, also gab es zumindest, ich weiß nicht, ob das noch da ist, ich glaube, eine Maximalanzahl von oder Prozentualansatz von Teleeinheiten, die man abrechnen darf von den anderen. Also das sind so
30% aller
30%,
durchgeführten Behandlungen oder Therapien
sind
in
maximal.
der,
Pro Quartal, ne?
genau,
Ja.
das darf man per Teletherapie. Und du hast recht, die erste Einheit muss bei der GKV in Präsenz durchführen. Und dann, wenn man eben sonst Klientel hat, das meistens präsent kommt, ist zumindest in der Ergotherapie so, dass man es dann per Teletherapie anbieten dürfte, wenn man den Gesamtumsatz betrachtet, ja.
Genau. Also ich glaube, das müsste man auf jeden Fall sich nochmal genau anschauen. Gibt es möglicherweise auch Änderungen immer mal wieder. Bei uns im BG-Kontext ist das ein klein bisschen anders, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir sehr speziell diese Programme für Amputation, CPS und dann und diese komplexen Handverletzungen haben. Und ansonsten rechtliche Einschränkungen, klar, also Datenschutz ist ein ganz großes Thema natürlich. Das bedeutet auf jeden Fall schon mal, allein der Raum man muss Privatsphäre haben. Das darf nicht in einem Großraumbüro stattfinden, wo 10 andere Leute drin sitzen und zuhören. Also das sind natürlich wichtige Themen. Und auch, dass man eine Videoplattform benutzt, die im Idealfall auf der KB, also wenn man GKV-Patienten behandelt, dann definitiv auf dieser KBV-Liste, die veröffentlichte Liste, ne, von verschiedenen Videoplattformen, die zugelassen sind, dass man sich daran hält und sich eine da aussucht. Das trifft auch, machen wir natürlich auch. Ja. Und bestimmte Einwilligungen, ne? Also wir lassen uns das natürlich auch noch im Prinzip vorab, so eine Art, ja, Patientenvertrag, also es ist eine Datenschutzeinwilligung, wo auch nur explizit sagen, ne, dass das per, in welcher Plattform das stattfindet und dass das per Video stattfindet und so weiter. Also das mal so von der
Ja.
rechtlichen Seite, ja.
Ja, von der therapeutischen Seite kann man nur sagen, also was wir immer den Patienten sagen, ist, dass der Patient so gut es geht alle, also technischen Endgeräte so gesehen nutzen könnte. Wir empfehlen aber meistens, je größer, desto besser. Also wir hatten schon mal die Situation, dass ein Familienvater auf dem Camper unterwegs ist und mit dem Handy das gemacht hat. Also wenn die Person dazu in der Lage ist, das visuell auch gut umzusetzen und auch der kleine Bildschirm reicht aus, ist das vollkommen in Ordnung. Meistens empfehlen wir aber dann doch schon eher Richtung Tablet oder sogar auch wirklich PC zu gehen, vielleicht auch ganz groß, nicht nur Laptop, sondern vielleicht auch einen großen Bildschirm oder sowas zu haben, damit man auch wirklich alle Einzelheiten auch sehen kann, und man hat auch entsprechend als Therapeut besser auch alles sehen kann, weil natürlich so eine kleine Handykamera zeigt jetzt nicht so viel, wie natürlich je größer der Gegenstand ist. Hier gibt es aber jetzt nicht direkte Voraussetzungen. Das muss man so ein bisschen die Atmosphäre schaffen. Man muss den Patienten eigentlich immer mitnehmen, gut aufklären, Ideen reich sein. Ich sag mal, da sind wir Ergotherapeuten ja immer ganz gut aufgelegt. Aber ich glaube, da sind wir alle Therapeuten so, dass man sagen kann, wir können mal aus dem Bücherregal ein paar Bücher schnappen und das Handy oder Tablet so positionieren, dass man mal weiter weg das alles gut betrachten kann, die verschiedenen Bewegungsmuster überprüft und so weiter und so fort. Also man muss einfach nur gucken, wie kann ich das so umsetzen, dass es für mich alles entspricht, was ich als Therapeut benötige. Ne? Wenn ich dann einen Bewegungsradius sehen möchte, jetzt zum Beispiel in der Handtherapie, dann muss ich natürlich gucken, dass am besten doch vielleicht Oberkörper, sowie auch bis wirklich komplett Schulter alles gezeigt wird, der Bewegungsradius vielleicht auch mal im Stehen stattfindet, dass wir auch gucken, ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt von dem Arm her. Ansonsten natürlich die komplette Hand im Bildschirm sichtbar sein, die Finger, alles drum und dran. Da gibt es einfach auch, aber auch lustige Situationen, wo man dann auch manchmal das Eis bricht und der Patient dann immer auch vor dem Bildschirm so ein bisschen rumfuchtelt, so nach dem Motto, sehen Sie das? Ja, können Sie das gut sehen? Und das sind dann auch schöne Momente, wo dann halt einfach man merkt, okay, der Patient nimmt das ab dem jetzigen Zeitpunkt einfach mit Humor und geht dann entsprechend auf alles ein, was wir halt einfach anamnestisch in dem ersten Meeting zum Beispiel dann auch besprechen. Und ja, das sind so, sage ich jetzt mal, die Situationen, die man halt dann so ein bisschen kennenlernt, und wo man halt auch so ein bisschen ausgestattet halt sein soll. Aber ja, Rahmenbedingungen hat ja der Elia auch schon alles erwähnt gehabt. Da könnte man halt nur noch dazu sagen, falls es auch Physios oder Logopäden Zuhörer sind, da gibt es auch verschiedene Rahmenbedingungen für jeden Heilmittelberuf, dass man hier auch nochmal gucken sollte. Eigentlich findet man die aber auch ganz sehr gut überall im Internet, schon allein die Verbände zeigen das ja auch gut auf, wo man auch noch mal gucken kann.
Internet braucht man.
Internet wäre gut, ja, das stimmt.
Total. Wir brauchen, und zwar auf beiden Seiten. Also das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, ja.
Das ist ja nicht
Sonst wird
überall
relativ
gegeben in Deutschland.
nicht schwierig.
Nee. Auch relativ stabil ist. Das muss man, darf man aber auch nicht unterschätzen. Wir lachen da jetzt ein bisschen drüber, aber
Ja.
zum Beispiel die KBV-zertifizierten Videoplattformen sind ja in dieser 1 zu 1 Weiterleitung tätig. Also heißt, die haben keinen oder kein System, was das stabilisiert. Und man darf das
Okay.
nicht unterschätzen, dass das ja dadurch dann halt auch manchmal zu Schwankungen kommen kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie bei Zooms oder Teams, wo dann so ein Server ist, der so als Trittstabilisator dient oder sowas, sondern die KBV-zertifizierten Plattformen sind dann halt doch noch mal anders. Ne?
Ja, die
Also es
sind.
hat schon.
Also ich glaube, wichtig ist das muss kein Glasfaser sein mit irgendwie, weiß ich, mit einem Mbit oder so. Es muss nur, es kann auch wenig sein, die Bandbreite, aber es muss stabil sein. Also es darf keine wenig Schwankungen haben. Ich glaube, das ist so das Hauptthema. Ja.
Also nicht im Wald.
Kommt
Wald
drauf.
hatte ich damals auch Internet für die Zuhörenden. Wir haben vorher so ein bisschen gefrotzelt, weil wir über unsere Internetverbindung uns alle ein bisschen Sorgen gemacht haben. Haben gesagt, naja, früher habe ich noch im Wald aufgenommen, aber manchmal gibt es da ja besseres Internet als in so manchem Dorf, ja.
5G ja.
überhaupt kein Problem, das ist absolut stabil und 4G geht wahrscheinlich in den meisten Fällen auch. Also gerade für 5G ist das auch durchaus machbar, ja.
Okay, und ganz kurz würde ich nochmal aufgreifen, das, was ich vorhin angeteasert habe, nochmal explizit zu sagen, weil ja, du hast es vorhin gesagt, man darf jetzt nicht in einem Großraumbüro sitzen, aber runtergebrochen heißt das, dass der Therapeut in der Praxis sein muss oder in dem Praxissetting, egal jetzt ob Klinik oder Praxis, ist ja egal, aber es darf jetzt nicht zu Hause stattfinden. Also ich darf jetzt nicht als Robert Striso mich jetzt zu Hause hier hinsetzen an meinen Küchentisch und darf die Teletherapie durchführen.
Auch hier kommt es, glaube ich, wieder darauf an, was die rechtlichen Das ist relativ, ich glaube, das ist auch in dem Fall festgelegt in den Regularien, also gerade was die GKV anbetrifft. Soweit ich weiß nicht genau, weil wir halt keine GKV-Patienten im Moment behandeln, weil das nicht in unser Format passt, sozusagen. Da ist es aber, glaube ich, so geregelt, ich glaube, Sabrina nickt, dass das nur in der aus Praxisräumen heraus erfolgen darf, ja.
Nein, das nicke ich nicht
Nee.
ab.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Wir Ergos haben Ausnahmefälle, und
Ah,
zwar zur
tatsächlich.
Begründung der TherapeutInnen-Kontinuität dürfen wir Ergos auch außerhalb der Praxis in Ausnahmefällen tatsächlich therapieren. Genau, aber es sollte nicht Standard sein, und wir müssen das auch begründen können, warum das jetzt so ist.
Spannend. Okay, das. Ich weiß
Stimmt,
nicht,
das
ich
habe
kann
ich auch mal gehört.
am Alex oder so in Berlin dann meine Teletherapie durchführen.
Ja, wenn du auf eine Fortbildung gehst und sagst, hey, der braucht noch und so, und sonst fallen da mega viele Therapien aus, und du nicht in der Bahn bist, sondern in deinem abgeschlossenen Hotelzimmer, wo auch niemand reinkommt, noch nicht die Putzfee zwischendurch rein stöbert, sondern du dann dein Not-Disturb-Schild dran machst, dann dürftest du das machen.
Interessant. Okay, wir fahren mal fort, bevor wir uns jetzt in irgendwelchen Sphären hier bewegen. Fernab der Handtherapie, für welchen Fachbereich findet ihr die Teletherapie denn noch sinnvoll und wie handhabt ihr das mit der betätigungsorientierten Ergotherapie? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage.
Also von den Fachbereichen her muss ich gestehen, sind alle Türen offen. Also was natürlich gängig ist oder was jetzt auch eigentlich fast überall zu finden ist, ist im psychosomatischen Bereich. Also die Psychologen oder Psychotherapeuten, die machen ja eigentlich schon sehr, sehr viel Teletherapie, länger als wir auch schon. Jetzt ist es bei denen ja auch schon fest im Programm mit anerkannt und allem drum und dran. Da sind die auch schon viel, viel weiter. Deswegen, also da gibt es auch nochmal ein sehr großes Spektrum, was aufgefangen wird. Im neurologischen Bereich kommt es immer darauf an, was für, ich sag mal, kognitive Herausforderungen da sind, wie weit der Patient da motorisch in der Lage ist, wobei wir auch schon ein, zwei Schlaganfallpatienten im Speziellen betreut hatten. Da kommt es immer darauf an, wie der Patient halt einfach dazu bereit ist, oder halt, ob es auch manchmal einfach Angehörigengespräche sind, wo man mal anbietet und sagt, okay, man macht mal hier eine Beratung vor Ort zum Beispiel, um jetzt die Überleitung zur betätigungsorientierten Therapie zu machen, wo man halt dann entsprechend das ADL-Training halt mittels Anleitung zum Beispiel vollführt, Prozesse mit dem Angehörigen oder auch mit dem Patienten durchspricht, aufführt, aufschreibt. Das sind halt so Möglichkeiten, die man hat. Also ich sag mal, ich sehe jetzt in den anderen Fachbereichen bei uns in der Ergotherapie jetzt so keine direkten Hürden. Man muss, glaube ich, immer gucken und individuell absprechen mit dem Patienten, was für Möglichkeiten gibt es. Was kann man denn vom Krankheitsbild her machen? Was kann man mit dem Angehörigen machen? Wir hatten auch mal eine Anfrage gehabt mit einem sehbehinderten Patienten, der sich erkundigen wollte, ob das möglich ist. Also es gibt verschiedene Situationen, da muss man sich halt einfach anpassen, einfach schauen, was kann ich machen als Therapeut, wo sehe ich Potenzial drinne. Man muss natürlich aber auch realistisch dann sagen, wenn man ein Patient oder ein Krankheitsbild dabei ist, wo man sagt, okay, ich würde dir wirklich empfehlen, such dir gerne einen ambulanten Sektor vor Ort irgendwo etwas. Man könnte höchstens anbieten, ob man dann sagt, okay, ein, zwei Einheiten könnte man am Übergang dann einfach nur mit Beratung oder sowas dann durchführen. Aber ich glaube, da müssen wir Therapeuten auch manchmal realistisch denken und auch wirklich ehrlich dann zum Patienten sein und ihn nicht irgendwelche Einschränkungen oder sowas ja, mit der Teletherapie oder sowas dann bieten. Das ist halt dann manchmal auch unrealistisch, aber eigentlich sollte man immer offen sein für verschiedenste Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen.
Ich glaube, dass es schon wirklich eine gute Chance ist für einige KlientInnen, die zum Beispiel jetzt auch wirklich zeitlich begrenzt sind. Ne? Du hattest die Mutter angesprochen. Ja? Ich hatte neulich auch eine Therapeutin, die hatte angesprochen, sie hat die Elterngespräche, damit beide Eltern da sein können, hat sie auf abends verlegt. Weil man muss ja nicht immer denken, ganz oder gar nicht. Also entweder kommt der Patient ganz oder gar nicht, sondern man kann ja auch mit so Stückchenweise mal anfangen und gucken, ob man sich wohlfühlt. Und zum Beispiel dann zum Elterngespräch abends um 19, 20 Uhr, wenn man dafür bereit ist, wenn man das macht, und dort den Eltern zum Beispiel ein Elterngespräch anbieten oder sowas. Auch solche
gucken, für wen das was ist und sich genau wie die PatientInnen genauso selber auch rantasten, wie man damit umgeht und welche Möglichkeiten man sieht, definitiv. Ich möchte noch ein paar Tipps von euch abgreifen, von euch Teletherapie-Profis. Und zwar, welche habt ihr denn für unsere Zuhörenden für die Sicherheit im Umgang mit Teletherapie, um dort eben, ja, einfach Sicherheit zu gewinnen und auch PatientInnen gut abzuholen?
Jetzt so aus dem therapeutischen Sektor, ich glaube, Vorbereitung ist ein Riesenthema, wo wir auch immer schon bereits telefonisch, wenn wir Termine vereinbaren. Also ich sag mal, unser Ablauf ist wie jede Praxis auch, wenn wir Termine haben, rufen wir den Patienten an, machen mit ihm Termine aus und hier beenden wir nicht gleich schon das Gespräch, sondern docken auch gleich an und erklären kurz den Ablauf, ne? Also wir schauen, dass der Patient entsprechend hier schon mal vorbereitet wird. Wie ist der Ablauf? Haben Sie schon mal, keine Ahnung, Teams, Zoom oder irgendwie schon mal was in einem Workshop oder irgendwas angewendet, wo Sie auch schon mal das getestet hatten, dass wir halt schon mal hier so anbahnen, wie das eigentlich funktionieren kann. Nur dass wir halt dann, wie gesagt, eine KPV-zertifizierte Videoplattform benutzen und das genau derselbe Ablauf ist, ne? Sie brauchen eigentlich nur eine E-Mail-Adresse, Sie kriegen einen Link zugesendet, klicken auf den Link dann drauf und schon sehen Sie bei dem Termin, wenn der stattfindet, den Therapeuten vor sich und schon geht es auch schon los. Also auch wenn Unsicherheiten da sind, hören wir direkt hin und sagen dann, Sie können jederzeit anrufen, wir sind jederzeit für Sie da. Auch wenn Sie ein paar Minuten vorher schon startklar sind, bereiten Sie sich vor, machen Sie schon mal alles an. Sie müssen hier keine App oder sowas runterladen. Das sind auch meistens so Fragen oder Ängste, wo dann die Patienten dann sagen, okay, was mache ich dann in dem Fall? Also da haben wir schon wirklich geguckt, das gebe ich wirklich auch als Tipp mit, dass man alle Szenarien mal durchspielt. Auch Szenarien wie der Patient hat vergessen, auf Kamera erlauben zu klicken. Das sind auch immer so bekannte und beliebte Szenarien. Hier auch die Ängste nehmen, auch direkt auch am Telefon schon sagen, ne? Klicken Sie einfach auf alles erlauben, ne? Mikrofon, Kamera, da wird nichts passieren. Das ist alles sicher. Wenn man da ein Patient dabei ist, der sehr skeptisch ist, kann man auch darauf hinweisen, dass das auch von der Ärztekammer und GKV und allem drum und dran abgesäte Videoplattformen sind, die wir nutzen. Also das ist wirklich etwas, dass man hier den Patienten schon am Telefon beim Erstgespräch so gesehen vermittelt, dass wir hier gucken, dass es ein genauso sicherer Sektor ist, wie jetzt auch in der Praxis auch. Also das ist so etwas. Ein kleiner Tipp wäre vielleicht noch, dass wenn man schon von vornherein merkt, das ist ein mehrsprachiges Setting, was wir jetzt hier aufbauen werden, das schauen wir auch immer, wenn es Patienten sind, die nicht so gut der deutschen Sprache mächtig sind, dass wir dann auch im Nachhinein, wenn man gerade mal kurz 5 Minuten hat oder auch mit dem Patienten das abspricht, dass man sagt, okay, wir machen absichtlich 5 oder 10 Minuten vorher Schluss, dass ich ihn noch mal ganz kurz, ich sag mal, heutzutage KI geht ja super, dass man der KI kurz beschreibt, okay, ich habe heute Handgymnastikübungen gemacht, das sind die Übungen gewesen, könntest du sie mir bitte zum Beispiel in Russisch übersetzen oder so und dem Patienten anschließend noch mal eine E-Mail mit der Zusammenfassung der heutigen Sitzung zusendet. Also das sind so Möglichkeiten, die ich auch immer gerne als Tipp mal kurz mitgebe, dass man den Patienten noch mal auffängt, ein Gefühl der Sicherheit gibt und nicht irgendwie das Gefühl gibt, oh mein Gott, wäre es jetzt vielleicht vor Ort besser gewesen oder nicht, sondern dass man ihn halt dann wirklich überall auffängt, wo man halt es auch machen kann.
Okay, dann sliden wir, glaube ich, zur letzten Frage rüber, oder, Sabrina? Die Frage, die müsst ihr gar nicht wirklich fachlich beantworten. Das könnt ihr beantworten, wie ihr möchtet. Also, wir haben welche, die machen es fachlich, die anderen sagen, meine Mama. Also, von daher könnt ihr das beantworten, wie ihr wollt. Wer oder was hat euch denn auf euren Weg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch? Spannende Frage. Sabrina, haben wir uns die ja schon mal selber gestellt? Nee, ne?
Du hast sie
Sehr
mir
spannend.
schon gestellt, aber ich müsste dich auch mal noch interviewen irgendwann.
Nein, das ist spannend. Ich meine, gerade wo du dann das anmoderiert hast mit Mama, da dachte ich, oh, was kommt jetzt für eine Frage? Ja, nee. Ich glaube, bei mir wäre es wohl jemand, der ganz früh an unser Thema geglaubt hat und uns da auch finanziell am Anfang oder mit unterstützt hat als Investorin, die damals schon vor vielen Jahren sagte, dass die kommen aus einer Reha-Klinik-Gruppe, also Reha-Klinikbetreiber, die ganz normale Reha-Klinik in Deutschland betreiben, die schon sagten, naja, das Problem wird sein, in 10, 20 Jahren wird sich sehr viel verändern, ne? Weil auch viele Dinge einfach nicht mehr finanzierbar sind, wie zum Beispiel großartige stationäre Reha. Und wir vielleicht jetzt die Chance ergreifen müssen, mit dem Know-how, was wir gesammelt haben über die letzten Jahrzehnte in dem Bereich, mutig zu sein und vorwärts zu gehen und neue Dinge auszuprobieren und Dinge vielleicht effizienter zu machen, besser zu machen und halt die Technologie zu nutzen, die da ist. Und also das ist immer noch ein großes Vorbild für mich und die unterstützt uns auch nach wie vor. Wir sind im engen Austausch. Ja.
Ich glaube, bei mir wäre es eher so der Familienbekanntensektor, besonders so zur Corona-Zeit, wo ich einfach gemerkt hatte, bekannte Freunde mit Kindern besonders, wo ich gemerkt hatte, oh wow, wir sind leider im Schulwesen, in der technologischen Bereich einfach noch nicht so weit, wo man sagen kann, okay, die Kinder wären jetzt ganz einfach eigentlich aufgefangen worden. Und wo ich mir gedacht hatte, so, okay, sehr, sehr schade. Im therapeutischen Bereich war es ja auch erstmal so eine Schockstarre, bis dann die Praxen gesagt haben, okay, wir müssen ja irgendwie weitermachen, wir machen einfach weiter. In den Reha war ein Riesenchaos, viele Therapien, die ausgefallen sind und Co. Und wo man einfach in so einem Angstzustand verfallen ist, wo man auch vielleicht hätte sagen können, okay, was gibt es denn an Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen offener vielleicht gewesen wäre, schon von Anfang an, außer jetzt so einen Ausnahmezustand zu schaffen, hätte man vielleicht die heutige Technik, die man hat, viel, viel besser nutzen können, viel, viele Situationen oder auch, ja, kommende Krankheiten, ich nenne es auch gerne bei Wort Depressionen, wo auch Kinder jetzt leider mit betroffen sind oder Nachfolgen immer noch davon tragen, vielleicht besser auffangen können, vielleicht kontrollieren können, wo ich sagen muss, okay, ich möchte gerne der Unterstützer sein, der Vorreiter mit unserem Unternehmen, um anderen Therapeuten die Möglichkeit zu bieten, auch die Angst zu nehmen, viel mehr aktiv zu werden, viel mehr Möglichkeiten. Weil dann wird auch alles andere nachziehen. Also es kommt auf uns zu, die Technik, wird immer spezifischer, immer detaillierter. Und ich glaube, wir müssen einfach mit der Welle mitspringen, so wie wir auch mitgesprungen sind bei, keine Ahnung, der Industrialisierung damals. Okay, haben wir noch nicht auf der Welt, aber es gab schon immer Veränderungen und entweder sind wir mit dabei oder schließen uns halt ein. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach gucken, dass wir mitfließen und das lieber als Rückenwind nutzen als irgendwie anders.
Finde ich wirklich wunderschöne Worte zum Schluss, Lea. Mit dem kleinen Aufruf quasi, traut euch, man muss nicht ganz oder gar nicht, sondern so ein bisschen ausprobieren. Und hoffentlich hat die Folge dazu geführt, dass sich der ein oder andere das doch nochmal überlegt und guckt, ob es vielleicht Sinn macht in seinem Praxisalltag. Herzlichen Dank, liebe Lea, liebe Ilja. Danke, dass ihr da wart und uns einen Einblick gegeben habt in eure Therapie, in die Teletherapie. Und liebe Zuhörende, wenn ihr noch Fragen habt an Lea oder Ilja, dann dürft ihr uns die natürlich gerne senden unter info@performance-skills.de. Oder wenn ihr ein sonstiges Thema habt, das ihr gerne mal an uns herantragen wollen würdet, dann haben wir da natürlich ein offenes Ohr für euch. Ansonsten macht's gut und
So.
boah.
Na, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ihr beide heute bei uns wart. Ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.